Menschliche Pläne und Gottes Führungen, Teil 8. Christen trifft man überall, auch wenn man es vielleicht gar nicht vermutet. Das bringt mich zu dem Gedanken, dass das hoffentlich niemand über uns sagen muss. Aber weiter geht's mit der Geschichte. Was bisher geschah? Der von Insolvenz bedrohte Unternehmer Markus eröffnet seinem Kunden, dass er eine ethisch unsaubere Geschäftsmethode nicht mitmachen möchte, weil er sie aus christlicher Überzeugung ablehnt. Doch statt böse zu werden, lacht der Kunde nur. Markus weiß nicht recht, was er sagen soll. Und David schweigt, macht keine Anstalten, überhaupt etwas zu sagen oder zu tun. Wieder lacht Cooper. Wissen Sie, diese Firma feiert nächstes Jahr ihr 80-jähriges Jubiläum. Mein Großvater hat sie aufgebaut und mein Vater hat sie groß gemacht. Vor 3 Jahren ist er gestorben und ich habe sie übernommen. Cooper sieht seine Besucher aufmerksam an. Vielleicht fragen Sie sich, warum ich Ihnen das erzähle? Nun, sowohl mein Großvater als auch mein Vater waren nicht nur Unternehmer, sie waren auch gottesfürchtige Christen, so vom alten Schlag, wissen Sie?
Was meinen Sie? Fragt Markus.
Wir waren jeden Sonntag im Gottesdienst, mit allem Mann, die ganze Familie. Das gab's nicht, dass wir am Sonntag nicht in der Kirche waren. Vor jedem Essen wurde gebetet. Und wenn andere Kinder Schweinchen dick vorgelesen bekamen, habe ich Geschichten aus der Bibel gehört. Cooper zieht die Augenbrauen hoch. Was ich damit sagen will, die Bibel ist mir nicht fremd. Mit 10 bin ich dann ins Internat gekommen, aber nicht wie bei Hanni und Nanni auf dem Ponyhof, sondern ein Klosterinternat. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass ich dort einiges über das Christentum und die Sünde gelernt habe. Schwester Hildegard war da immer sehr deutlich. Sein Blick wird plötzlich glasig wie abwesend. Dann fährt er sich mit der Hand über den Nacken, als spüre er dort einen alten Schmerz. Sie dürfen mir glauben, Gottes Wille ist mir nicht fremd. Dann wird sein Blick wieder klar und er fixiert seine Besucher. Und ich möchte Ihnen etwas sagen, da dürfen Sie mal drüber nachdenken. Sie sind nicht die einzigen Christen und Sie sind auch nicht die einzigen, die nach dem Willen Gottes leben wollen. Das will ich nämlich auch. Auch ich nenne mich einen Christen. Markus sitzt da wie erstarrt. Cooper fährt fort. Sind Sie überrascht? Er lacht kurz auf. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich es mal ganz direkt sage. Ist Ihre Haltung nicht ein wenig naiv? Wir leben in einer komplexen Welt und ich glaube, dass stures Denken nur in Schwarz-Weiß nicht im Sinne der Bibel ist, um es mal so auszudrücken. Wir sollen unseren Verstand einsetzen. Denn so gerne wir es auch hätten, es gibt es nicht die einfache Lösung für komplexe Probleme. Cooper macht eine Pause. Markus kommen die folgenden Sekunden vor wie eine Ewigkeit, nur das Ticken der Wanduhr ist zu hören. Die Kugellager gehen nach Afrika. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass Bestechung dort als normale Geschäftspraxis gilt. Und Schwester Hildegard würde jetzt vielleicht sagen, dass es pharisäisch ist, sich darüber zu erheben. Wieder hört man die Uhr im Hintergrund ticken. Wissen Sie, ich habe früher schon darüber nachgedacht. Diese Kugellager sind für eine Fabrik, die Arbeitsplätze schafft in einer Gegend, die Arbeitsplätze dringend notwendig hat. Die Fabrik wäre ein Segen für den Landstrich. Ist es da nicht sogar ein Akt der Nächstenliebe, diese Lager zu liefern, damit die Fabrik entstehen kann? Cooper mustert seine Besucher. Wir leben nun einmal in einer gefallenen Welt und vielleicht müssen wir manchmal das kleinere Übel wählen, um das größere Übel zu verhindern. Und das wäre in diesem Fall, dass die Fabrik nicht entsteht und mit ihr keine Arbeitsplätze. Denkt mal an Rahab. Die Frau aus Jericho, sie lügt
um die beiden israelitischen Spione zu schützen. Josua 2, 4 bis 6. Cooper zuckt mit den Achseln. Wollen wir das verurteilen? Oder dass sie eine Prostituierte war? Gott hat sie gebraucht, Sünde hin oder her. Er hat viele Menschen gebraucht, deren Verhalten nicht okay war. Jakob zum Beispiel, der seinen Bruder betrogen und seinen Vater getäuscht hat, um für sich den Segen zu bekommen. 1. Mose 27. Oder David, der sich einige richtige Klopper geleistet hat. 2. Samuel 11. Gott hat ihn trotzdem geliebt und Großes durch ihn getan. Dann fällt ihm etwas ein. Lachend zeigt er auf David. Vielleicht hat er das durch sie auch, Herr Bauer. David schaut ihn mit schreckgeweiteten Augen an. Markus kommt sich vor, als wäre er Teil eines surrealen Gemäldes von Salvador Dalí. Doch Cooper ist noch nicht fertig. Für mich sieht das so aus. Gott wendet alle Dinge zum Guten und er kann daher auch sündiges Verhalten für seine Zwecke nutzen. Frei nach Römer 8, 28. Ich habe sogar den Eindruck, dass es manchmal gar nicht anders geht. Ich jedenfalls könnte mit keinem afrikanischen Staat Geschäfte machen, wenn ich solche übertrieben moralischen Skrupel hätte wie Sie. Und ich frage mich, ob das nicht auch eine Form von Werkgerechtigkeit ist, denn mal ganz ehrlich, liegt unsere Freiheit als Christenmenschen nicht darin, dass wir tun können, was wir wollen, solange wir es in Liebe tun? Markus schluckt. Das eindringliche Ticken der alten Uhr hallt in der Stille wieder, als Cooper abrupt aufsteht und mit zügigen Schritten das Zimmer verlässt. »Ich bin gleich wieder bei Ihnen, meine Herren. Ein Argument habe ich noch, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten.« Er lacht und verlässt das Zimmer. Markus und David sehen sich an. »Liebe Grüße von Jörg. Cooper ist ganz anders als erwartet, oder?« Peters und Thorsten, wow, noch so ein Cliffhanger, war da.